Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Nerd Science steckte lange in unserem Podcast-Namen mit drin und wir hatten so grandiose Themen in der Vergangenheit wie viel Fruchtgummi erträgt eigentlich ein Mensch oder wer mag schon salziges Popcorn? Heute kumuliert es in einer neuen, ich möchte meinen, wieder kulinarischen Frage. Alex, welche Popcorn-Eimergröße ist eigentlich die richtige, wenn man ins Kino geht?
Ich tendiere derzeit zu keine, weil ich nicht so mega auf Popcorn stehe. Du hast mich ja immer nur verhaftet auf süßes oder salzig. Mhm. Hast nie gefragt, ob oder ob nicht.
Und in welchem Maß vor allem, ja.
Naja, von daher tendiere ich quasi zur günstigsten, kleinsten Variante, wenn ich muss.
Die Frage kommt daher, ich war jetzt mal wieder im Kino, werde ich vielleicht nachher noch ein bisschen ins Detail gehen. Und wir wurden da auf Sparmenüs hingewiesen. Und da gab es ein Pärchenpaket, da gab es zwei Getränke und den Jumbo-Eimer. Und da habe ich so naiv gefragt, wie groß ist denn der Jumbo-Eimer? Und dann wurde so ein riesiges...
Oh, der ist groß.
Ja, wie so ein Fallzelt, wurde dann so ein Karton vor mir aufbereitet. Und ich meine, nee, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Wer ist denn sowas und wer schafft das denn?
Das hält sich doch noch bis nach dem Atomkrieg, oder? Wenn du das mit heimnimmst.
Das ist das Witzige, das habe ich dann nämlich auch gegoogelt. Wie lange hält sich jetzt der Rest, den wir noch mit nach Hause geschleppt haben? Denn obwohl ich zum ersten Mal in meinem Leben erstmal gut ein Fünftel während des Films auf dem Boden verteilt habe, blieb immer noch was über. Ja, aber ich glaube, die Erkenntnis einfach Medium oder Small reicht völlig aus.
Korrekt.
Zweite Erkenntnis war, wie teuer ist eigentlich der Kinobesuch zu zweit mittlerweile geworden. Aber naja, ich will ja hier niemanden abschrecken von denen, die uns gerade zuhören. Wir wollen ja eher gemeinsam alle weiter anheizen, wenn es ums Thema Filme geht. Deswegen würde ich sagen, lass uns schnell abschließen und in die Folge starten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, wir sind zurück und im Intro wurde sich ja schon bereits über die Popcorn und auch die Kinopreise echauffiert. Zwei Sachen seien dazu gesagt. Nummer eins, dieser Podcast für euch immer kostenlos gewesen und auch weiterhin immer noch kostenlos geplant. Und eine andere Sache, die ich sehr zu schätzen weiß, die unbezahlbar ist. Hallo Ronny, herzlich willkommen mir gegenüber.
Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch, keine Ahnung, irgendeine Entität, die mir zugeschrieben wird. Aber ja, freut mich auch so. Ich bin gerne dein klebriges Salz in deinem Eimer.
Unbezahlbar, habe ich gesagt. Hör mal auf damit.
Ach so, ja, ist ja auch ein Stück weit unbezahlbar, oder?
Nope.
Okay. Wie kriegen wir das jetzt noch wieder hin?
Gar nicht, glaube ich. Im Zweifel übers Wetter. Nein, den Weg gehen wir heute nicht, glaube ich.
Und da könnten wir uns gar nicht echauffieren, denn da gibt es eigentlich gerade keinen Grund zur Beschwerde, ne? Beim Wetter.
Fairerweise muss man ja sagen, zum Thema Kinobesuch und den Preisen. Ich habe ja in der letzten Episode, glaube ich, angeteasert, dass ich es auch ins Kino geschafft hatte.
Brave New World war das, oder?
Korrekt. Den ich sehr erfolgreich heute immer noch nicht mitbringe.
Teaser.
Mhm. Und da war die Überlegung auch, geht man ins IMAX, so wie wir das bei Alien gemacht haben, wo ich halt unbedingt IMAX Experience wollte. Aber es gab so eine gewisse Restskepsis, ob der Film es quasi lohnt und taugt. Mhm. Und wir haben uns dann stattdessen für eine reguläre 2D-OV, aber Dolby Atmos Projektion entschieden, sehr solide so, ne? Preis ein Drittel vom IMAX pro Person.
Und zwar wahrscheinlich immer noch nicht günstig.
Ist okay gewesen unterm Strich, muss man sagen, ist okay, aber also gerade so Richtung IMAX, da schlackern dir schon die Ohren, ne? Also sobald du da quasi noch diesen Mini-Überlängenaufschlag vielleicht hast oder in dem Fall war es nämlich für Brave New World, wenn du OV gucken wolltest, gab nur die 3D-Variante, da gibt es ja eh immer schön einen dezenten Aufschlag, weil aus irgendeinem Grund das nach wie vor existiert und dann tendierst du da Richtung 30 Euro pro Person.
Oi, ja, das
fürs Kinoticket.
Das ist auch nicht wenig.
Also das sind dann 60 für ein paar und da ist noch kein
Jumbo-Eimer dabei.
Jumbo-Eimer, super Sparmenü für nochmal 30 Euro gekauft.
Ja, das ist schon crazy. Vor allem, wenn du dann überlegst, dass du vielleicht mit deiner 15-köpfigen Familie da auch mal reingehst.
Ich würde sagen, wenn du mit der ganzen Familie gehen willst, dann kannst du dir das so ein, zweimal im Jahr leisten vielleicht.
Ja, das ist schon heftig. Muss ja drauf hinsparen.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch bemerkenswert, sagen wir mal so. Aber von daher bin ich natürlich sehr gespannt trotzdem, wenn du schon mal einmal jetzt hier tatsächlich privat so tief ins Portemonnaie greifst.
Und so tief in den Eimer geguckt habe, ja.
Ja, auch das wegen mir. Bin ich natürlich sehr gespannt, was du bei deinen Ruckzuck-Reviews denn mitgebracht hast, da bei deinem Kinobesuch. Aber
direkt reingeslidet.
Yes, dafür bin ich bekannt. Da ist ja eine 0,5 bei dir, also gar keine 2, sondern du hast, das riecht nach Nachklapp.
Mhm. Und was steht bei dir? Eine 1,5, Alex.
Das Gleiche,
das
genau.
Das Gleiche, hey je. Jetzt müssten wir aber wirklich knobeln oder du, warte halt, lässt mir den Vortritt, yes, damit dann du kommst und dann wieder ich und dann du und dann gehe ich in die Releases rein.
Es ist ein einziges Review-Bukake, wenn du möchtest, heute hier. Also von daher kannst du gerne...
Okay, Alex, okay.
Kannst du gerne durchstarten.
Vielleicht, weil es ein Großteil der Zuhörer gerade überhört habe, jetzt nochmal.
Das hoffe ich ja doch sehr,
dass sie das überhört haben. 15 Sekunden zurückslider, kann ich das googeln? Und was spuckt mir gerade ChatGPT in der Zusammenfassung im Transkript aus? Verstehe ich nicht. Ja, gut, Hut ab, aber ja, du bist schon reingeslidet, wie du es gesagt hast. Und tatsächlich, ich habe
das nicht einmal gesagt, das war das zweite Mal, dass du das sagst.
Okay, gut. Oh je. Ich habe einen Nachklapp mitgebracht, genau, Alex.
Okay, so, das heißt irgendwas, was ich gereviewt habe und du noch nicht gesehen hattest.
Naja, ich meine, also oder? Das, ja, richtig, genau. Und also da bin ich ja nicht drum herum gekommen zu sagen, wenn Alex in der letzten Folge kam Companion, und meine so...
Companion.
Das ist der beste Film bis jetzt des Jahres, ja, 2025.
Fand ich schon.
Ich.
Und da bin ich gespannt, wie streng du jetzt hier rangehst gleich.
Ja, ich habe Companion nachgeholt von Drew Hancock mit der Sophie Thatcher und Jack Quaid. Und
bist du blind reingegangen?
Ja, wie soll ich sagen? Ich hatte auch nur den Teaser-Trailer gesehen und du hattest ja jetzt auch in der letzten Folge nochmal explizit geguckt. Guck dir auf keinen Fall den richtigen, vollwertigen Trailer dann an. Habe ich erst danach gemacht. Dann kannst du zumindest schon mal vorwegnehmen. Ja, der Teaser war top, haben wir ja beide damals gesagt. Und der Trailer nimmt definitiv viel zu viel vorweg. Also kann man wirklich nicht empfehlen, den Trailer zu gucken, wenn man Companion halt noch sehen möchte. Du hast prinzipiell ja alles gesagt, die ganzen Eckdaten zu Companion. Deswegen gehe ich direkt in meine Kritik rein. Ich meine, ein bisschen kann ich die Leute beruhigen, die es gucken wollen. Ich finde, der Twist kommt relativ früh im Film. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man denkt, ach, jetzt 80 Minuten, jetzt kommt der Twist und im Trailer habe ich es schon gesehen. So ist es nicht. Es kommt, finde ich, aber auch ein bisschen unspektakulär daher. Der wird einfach so rein erzählt und dann ist das so und es ist nicht so bam, 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 sondern es ist jetzt Teil der Geschichte.
Genau. Aber es passt ja so ein bisschen, weil der Twist ist ja quasi nur für den Zuschauer ein Twist, aber nicht für die Leute, die spielen, weil das ist für die ja quasi so, das Leben halt in der Welt.
Genau.
Deswegen war das zumindest für mich schlüssig so.
Ja, und das fand ich auch gut, weil es eben das Ganze nicht so künstlich aufbauscht, sondern es ist einfach Teil der Erzählung dann, weil für manche mehr, für manche weniger oder bis dahin gar nicht. Und im Verlauf wird es ja auch noch erweitert. Ja, es sind ja ein paar mehr Charaktere, die da noch so mitspielen. Mhm. Ich fand aber, im Grunde wird relativ schnell klar, okay, das ist jetzt ein neuer, weiterer Ansatz, um letztlich einen schwarzhumorigen Slasher aufzubauen. Mal vorsichtig formuliert.
Ja.
Und ja, die Performance sind echt gut. Also Sophie Thatcher, wie du es gesagt hast, die spielt da einmal irgendwie Klaviatur aller möglichen Emotionen hoch und runter. Ich musste bei Jack Quaid allerdings sagen, ich finde, zum Großteil bedient er so sein gewohntes Rollenbild, was man so kennt aus The Boys und jetzt Novocaine habe ich nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch so mit ein bisschen Twist, weil es so ein bisschen dark auch noch wird zum Schluss.
Du hast Scream nicht gesehen, ne?
Ich habe Scream nicht gesehen, ne?
Ah, okay.
Vielleicht hätte ich jetzt noch mal ein bisschen das anders eingeschätzt, aber ich finde...
Es war ein softer Spoiler, aber ist egal.
Okay, man bekommt so ein bisschen... man bekommt halt so Jack Quaid halt, aber... Insgesamt habe ich alles irgendwie schon mal gesehen und mir persönlich fehlte deshalb bei Companion so ein größerer Wow-Effekt. Ich dachte, krass, okay. Ja, in der letzten Folge immer wieder aufgetaucht, Upgrade zum Beispiel, ja, wo ich dachte so, oh wow, cool, crazy. Nochmal irgendwie ganz frischer Ansatz.
War vielleicht ein bisschen fehlleitend von mir, Upgrade reinzubringen. Das war ja weniger auf irgendwie die Twistigkeit der Story bezogen, sondern mehr auf Budget und wie sich der Film präsentiert und verkauft.
Ja, und so die Effizienz halt, genau, weil du meinst, er wirkt wesentlich größer. Also
Naja, er wirkt halt zweckmäßig. Also du merkst nie, dass in irgendwelche Limits gelaufen sind, sondern die wollen das zeigen. Also zeigen sie es, die wollen das zeigen, wird gezeigt, so sage ich mal. Also ich hatte nie den Eindruck, dass es unnötig aufgebauscht wird oder Set Extension oder ah, verdammt, wie bei Herr der Ringe, da hören die Leute auf, nicht weiter den
Schwenk
die Kamerafahrt machen. Jetzt Schluss.
Ja, genau. Für mich dann insgesamt ist Companion aber dadurch nicht so überragend bei mir eingeschlagen wie bei dir. Das hat sicherlich auch viel mit dem Basisgenre zu tun, wo er halt herkommt und wo er verortet ist, da bin ich ja gar nicht so zu Hause wie vielleicht du. Du hast gerade gesagt, Scream, Pflichtprogramm, bei mir ist das alles so, okay, maybe.
Ja, viel bei mir, glaube ich, auf sehr fruchtbaren Boden.
Ja, genau, das trifft es ganz gut. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass die Elemente alle gut zusammenkommen. Der Cast ist cool, der Look, wie du meintest, wirkt größer, als vielleicht das Budget hergegeben hätte. Und auch der erzählerische Mix ist an sich ganz cool, aber im Ergebnis war es für mich, und das tut mir jetzt so ein bisschen leid, nur eine nette Unterhaltung, leider nichts, was so jetzt richtig krass für mich hervorgestochen hat. Mhm. Du hast letztens schon mal die Ratings aus dem Netz. 7,0 bei IMDb ist auf jeden Fall solide. 94% Kritikerscore, 89 immer noch bei den Zuschauern. Ich war, wie gesagt, das Genre ist nicht so meins. Und hier dachte ich so, ja, ist nett, aber ich weiß nicht. Ich habe es versucht, in meine Tabelle irgendwie reinzuhacken und komme insgesamt auf 3 von 5 Sternen nur.
Ah, okay, krass, okay.
Also vielleicht ist es ein bisschen unfair, wenn ich gesagt, das Genre liegt mir oder die Performances stechen raus, dann ist es bestimmt, würde ich mit IMDb mitgehen, locker 3,5, so easy peasy. Meine ganz persönliche Note, da ist es eher, fällt so bei eine 3 von 5 Sternen, komme ich da raus.
Okay.
Oh, Alex ist traurig.
Jo, weiß nicht, was ich so sagen soll. Ist halt so, ne? Hast du mir erklärt. Alles gut.
Ja, wirkst ein bisschen enttäuscht. Ich höre es einfach schon raus. Du schreibst gerade. Machst du jetzt deinen Nachklapp, den ich schon mal mit hatte? Ratest du den jetzt extra noch runter in der Zwischenzeit?
Das ist absolut korrekt, ja.
Okay. Was bringst du mit Paddington 1? Ja, leider nur 1,5 von 5 Sternen. Also hat mir gar nicht gefallen.
Nee, ich habe, weil du es ja tatsächlich eine Ecke höher geratet hast als Companion, The Order nachgeholt natürlich noch.
Okay.
Ne? Also 92, 89, Rotten Score 6,8. Der IMDb Score, also ähnlich gut, unwesentlich schlechter, gleich gut fast wie Companion quasi weggekommen, was so die Gesamtratings betrifft.
Ja.
Und ich war ja auch gebockt nach dem Trailer. Und
Amazon Prime, ne? War ja auch genau, quasi nicht weit weg.
Und du hast ja auch ihm bescheinigt, dass er sehr, sehr gut sein soll und dass es sich lohnt. Von daher bin ich deiner Empfehlung gefolgt und gehe da auch soweit mit deiner Review zu nahezu 100% d'accord.
Oha.
Ich hatte mir noch audiovisuell stark, wie du hast ja den Look angesprochen, sehr, sehr cool. Da gab es tatsächlich auch so konkret eine kurze Szene, voll unspektakulär, wo die einfach nur in einem Auto sitzen bei Nacht und es regnet.
Mhm.
Und es war so dieser klassische Teal-Orange-Look.
Mhm.
Und wo ich mir dachte, oh, das sieht aber trotzdem so nach Film aus. Da war halt auch ganz viel Kontrast, einfach auch dunkel, weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja, im Internet gerade auch wieder der Filmlook diskutiert wird und dass zum Beispiel hier Wicked Teil 1 so unglaublich flach war vom Look, also vom Grading und du nicht mehr wirklich so den Kontrast hast. Und du hast es ja bei dem Film gesagt, dass man versucht hat, so ein bisschen diesen Filmlook wieder herzustellen.
Mhm.
Das fand ich, wie gesagt, sehr, sehr cool. Und das dann halt gepaart mit diesen teilweise sahen aus wie Ölgemälde, die totalen von der
diese Landschaftsaufnahmen
amerikanischen Weite, die Landschaftsaufnahmen da. Performances waren auch sehr gut. Ich hätte mir noch ein kleines bisschen mehr Action tatsächlich gewünscht.
Ja, da hatte ich schon die Befürchtung, ja.
Nichtsdestotrotz sehr emotional dann auch. Die tiefe, wenn eine Action-Sequenz kommt dann auch mit im Zweifel Konsequenzen so. Das hat mich auch tatsächlich so berührt oder getroffen. Also man fiebert da durchaus auch mit den Figuren mit.
Mhm.
Und von daher, wie gesagt, gehe ich mit fast 100% mit deiner Review und auch mit deiner Wertung. 4 von 5 hast du, glaube ich, gegeben. D'accord hier an der Stelle. Der bin ich dabei. Und sage, klare Empfehlung, da auf Prime mal reinzuschauen. Ein bisschen schade, dass er sich da nur so reingeschlichen hat und wahrscheinlich deswegen so ein bisschen dem größeren Publikum verwehrt bleibt, weil die Thematik, und das hatten wir ja auch schon gesagt, leider ja nach wie vor absolute Relevanz hat.
Dann digitaler Handshake, Alex, hier über die Webcam.
Genau.
Finde ich gut. Also habe ich dich weder enttäuscht, noch irgendwie noch zu wenig versprochen. Stimmt das?
Korrekt.
Egal.
Korrekt.
Also auf jeden Fall korrekt.
Erwartungshaltung erfüllt, könnte man sagen.
Ja, nice. Das ist doch auch nicht schlecht. Ein bisschen mal das Gegenteil, als was ich gerade gemacht habe.
Tja, siehst du mal, wie das geht. Von daher erzähl uns doch mal, was du im Kino gesehen hast.
Das war jetzt aber wirklich ein richtiger Quickie, Alex. Also direkt zum nächsten gepeitscht.
Wir müssen ja ein bisschen hier auf die Zeit gucken auch.
Ja, das müssen wir irgendwie immer machen. Deswegen haue ich einfach mal raus, welchen Film ich genutzt habe, um ein Fünftel eben meines Popcorn-Eimers auf dem Boden des Kinosaals Nummer 9, glaube ich, zu verteilen hier in Freiburg. Und zwar frisch ins Kino gekommen, Mickey 17 von Bong Joon-ho.
Cool.
Naja, Bong Joon-ho, Südkorea, stand bei mir relativ weit oben, um den halt noch im Kino-Run mitzunehmen. Und OV war hier relativ gut vertreten, dass man das auch einfach wahrnehmen konnte, das Angebot. Ist ein Film mit Robert Pattinson und unter anderem Steven Yeun in den Hauptrollen. Und es ist eine Romanadaption von Edward Ashton. Da hieß das Buch aber Mickey 7 und nicht 17. Also der hat dann ein paar weniger über die Kante springen lassen. Und zwar geht's um Folgendes. Mickey wird auf der Erde von Schuldeneintreibern gejagt, also verpflichtet er sich als Expendable. Er wird damit zu einem Wegwerfbesatzungsmitglied auf einer Weltraummission, das für gefährliche Aufgaben ausgewählt wird, weil sein Körper im Falle seines Todes neu gedruckt werden kann. Ein schmutziger, aber einfacher Job, bei dem seine Erinnerungen über seine Tode hinweg weitgehend intakt bleiben. Bei einer Regeneration gehen jedoch die Dinge sehr schief. So, und das haben wir schon im Trailer gesehen, ist jetzt auch kein großer Twist. Also Robert Pattinson spielt da einen Klon, der immer wieder neu gedruckt wird. Genau, weil er sich eben verpflichtet hat, hey, ich gehe mal hier am Raumschiff gerade mich der radioaktiven Strahlung aussetzen, können mich danach einfach wegschmeißen, weil ich es wahrscheinlich überlebe und druckt mich einfach neu und dann mache ich den nächsten Mistjob. Und ich gehe direkt mal in die Kritik rein und ich weiß nicht warum, aber diese westlich inszenierten Filme von Bong Joon-ho haben irgendwie einen ganz eigenen anderen Vibe, finde ich. Und vor allem hier fällt es wieder auf, es ist Sci-Fi, ist so schwarzhumorig und eben englischer Cast. Und hinzu kommt, dass Mickey 17 auch noch so als trotteliger Einfallspinsel porträtiert wird. Das haben wir bei Bong Joon-ho schon öfter gesehen. Er castet ja gerne Song Kang-ho aus Südkorea. Der spielt gerne mal so den Anti-Helden in den Filmen. Mhm. Aber diese Mischung aus Sci-Fi, schwarzhumorig und dann der englische Cast gab es so noch nicht, weil Snowpiercer zum Beispiel war ja so relativ ernst.
Yes.
Der Film Mickey 17 startet mit einem Rückblick, da werden so ein bisschen Hintergründe erzählt, dann macht halt der Regisseur noch so einen Kunstkniff, dass nach 20 Minuten erst die Filmtafel kommt, wo du schon so denkst, ah, okay, ja, ist ganz nett, anscheinend war bis jetzt nur so Exposition. Und da hatte ich schon eine Angst, die sich später auch bewahrheiten sollte, denn im Gegensatz zum Beispiel zu Snowpiercer hat Mickey 17 ein relativ gediegenes Tempo.
Okay.
Und es gibt viele Ansätze, die skizziert werden, so ethische Fragen bezüglich Menschenklon und was das mit einem macht und wie viel denn noch so ein Menschenleben wert ist. Es gibt eine satirische Betrachtung der Gesellschaft, weil man offensichtlich auch hier politische Diktatoren, ist mal vorsichtig, wie Donald Trump auch nochmal darstellt. Man hat ganz viele rote Käppi-Träger, die dann Mark Ruffalo als komischen Anführer da, die ihm da hinterherrennen. Es gibt aber ähnlich wie bei Okja, auch von Bong Joon-ho, auch wieder thematisch geht es um den Umgang mit Tieren bzw. fremden Spezies und diverse kleine Nebenschauplätze. Und da insgesamt liegt für mich so ein großes Manko von dem Film. Die Narration, die legt sich nie so richtig, ein bisschen gemein formuliert, auf so einen Fokus fest. Man schlägt so ein paar Haken zwischen ein paar Handlungssträngen. Es kommt auch alles irgendwie zusammen, aber es fühlt sich nicht so... Also es fühlt sich alles so ein bisschen erzwungen an, wenig clever, wenn man auch so von Parasite kommt und auch ein bisschen tranig irgendwie so inszeniert.
Es klingt auch, es ist interessant, dass du sagst, also es beißt sich ein bisschen, finde ich, weil du auf der einen Seite sagst du mir, es ist, stellt viele Fragen, macht viele irgendwie Handlungen, sage ich mal, auf, wo ich sage, da müsste eigentlich, glaube ich, um das alles einzufangen, auch ein ordentliches Tempo gehen. Parasite war ja da, was das betrifft, sehr viel überschaubarer, auch vom Scope. Da konntest du dir eigentlich auch viel mehr Zeit lassen. Das klingt jetzt genau, also es klingt ein bisschen widersprüchlich tatsächlich. Kann nicht gut ausgehen, glaube ich.
Ja, also was auf jeden Fall stimmt, also das war auch dann die Angst, die sich bewahrheitet hat, es macht so verschiedene Thematiken auf und die kommen auch irgendwie zusammen, aber sie sind eigentlich gar nicht so tief, dafür, dass man sich oft dann auch so lange dran aufhält. Und der Film geht halt 2:20 und insgesamt fand ich ihn dadurch halt viel zu lang und ich behaupte wirklich, also 20 Minuten hätte man da echt straffen können von Nebenschauplätzen, Erzählungen, expositorischen Ausflügen, um das Gleichgewicht aus Umfang, erzählerischer Tiefe und eben der Filmlänge besser auf Kurs zu bringen. Kannst du mir folgen? Und damit komme ich eigentlich schon zu meinem Fazit. Es wird nicht das Niveau vergleichbarer Filme aus Bong Joon-hos Vita erreicht. Und das war ja auch gar nicht so einfach jetzt.
Oh, von Parasite, vornherein, wollte ich gerade sagen, steht ja auch ein bisschen auf dem Podest da ganz alleine, oder?
Wenn du es Sci-Fi-mäßig mit Snowpiercer vergleichst, dann ist Mickey 17 ein bisschen zu langsam.
Mhm.
Nicht fokussiert genug. Snowpiercer war ja auch sehr actionlastig. Das hast du jetzt hier auch eher, ist auch eher so nachgelagert.
Mhm.
Und bei Parasite war es, oder im Vergleich zu Parasite ist es nicht clever genug, die Erzählung. Und die Komponenten kommen gefühlt nicht so rund und organisch zusammen. Insgesamt aber eine Entwarnung. Ich finde trotzdem, dass es ein sehenswerter Film ist, weil er einfach anders ist. Es ist einfach Bong Joon-ho, das ist irgendwie eckig, schmutzig, weird. Und es gibt zwar nichts gravierend Neues, aber die Machart und die Ansätze, erzählerisch wie audiovisuell, die heben halt den Film vom Einheitsbrei ab. Und es ist kein Meisterwerk diesmal geworden, aber nichtsdestotrotz ein Film, den man sich, glaube ich, gut geben kann. Bei den Internet-Ratings irgendwie alles eine Linie. Wenn man es so umrechnet, IMDb steht der Film bei einer 7,1, reiht sich ein in Companion und The Order und was wir gerade gesagt haben. Rotten Tomatoes ein bisschen weiter unten, 77% bei den Kritikern nur, 73% nur bei den Zuschauern. Ich würde ihn ein bisschen höher raten und sage, ich gebe ihm gut und gerne 4 von 5 Sternen mit. War aber schon eine wackelige Nummer für mich, ob ich nicht noch einen halben Stern abziehe. Aber insgesamt muss ich sagen, ich sehe die Filme halt gern, wie sie gemacht sind. Sie sind ein bisschen anders erzählt. Und that's basically it.
Habe ich jetzt nicht mehr gerechnet mit 4 von 5, nach dem, was du erzählt hast, muss ich gestehen.
Ja, ich sage, es ist wackelig. Eigentlich ist es eher eine 3,5. Es war jetzt so für mich, hier kommt wieder jetzt das persönliche Geschmäckle noch mit rein. Von daher wäre ich auch nochmal interessiert daran, auf jeden Fall, wie du den Film halt einsortieren würdest.
Ja, der wird auf jeden Fall.
Auch wenn er jetzt vielleicht bei dir nicht wesentlich höher gerutscht ist. Was noch ganz interessant ist, 118 Millionen sagen, sie hatte ungefähr gekostet und wir stehen jetzt bei so 92 Millionen Einspielergebnis. Also da fehlt noch einiges, um den Film halt rentabel zu machen.
Nee, also ich habe den auf jeden Fall vor zu gucken, nicht im Kino, das werde ich nicht schaffen. Aber sobald der irgendwie VOD-mäßig verfügbar ist, werde ich den auf jeden Fall nachholen. Also hat sich jetzt nichts geändert, auch an deiner Review, also wegen deiner Review ist ja 4 von 5 ist ja sehr, sehr gut.
Ja, ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, eigentlich, mal gucken, wenn ich die Review auf Instagram hochlade, ist es dann immer noch eine 4? Sag's uns doch in den Kommentaren.
Mhm.
Wär ganz interessant, tatsächlich. Und jetzt bin ich gespannt, was du noch mit hast.
Jo, ich habe den vermutlich bis dato teuersten Netflix-Film aller Zeiten, Alten mitgebracht.
Holy fuck, erzähl mir mal.
IMDb 6,0 aktuell und Rotten Tomatoes Score wesentlich interessanter. 15%? 15.
15.
Nicht 50, ne?
Ja,
15.
Ich hab's schon gelesen, ne?
Bei den Kritikern 72, bei den Zuschauern und ich spreche natürlich von The Electric State.
Ah, okay.
Der neue Film von den Russo-Brüdern mit Chris Pratt, aber natürlich einfach an Millie Bobby Brown in der Hauptrolle und ich will gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen, worum es geht, auch mit Blick auf die Uhr. Sie spielt eine Weise, die überraschend von einem Roboter besucht wird. Und dann macht sie sich auf eine Reise auf, ihren totgeglaubten Bruder wiederzufinden. Und auf dem Weg dorthin trifft sie dann auf einen Schmuggler, gespielt von Chris Pratt. Der hat auch nochmal einen Roboter-Sidekick. Und so ziehen die beiden mit ihren beiden Roboter-Sidekicks quasi los, um den Bruder zu finden. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Das Ganze spielt in so einem alternativen, weiß ich nicht, Cyberpunk, Zukunft, Vergangenheit, weil das Ganze spielt in den 90er Jahren. Und da musst du dir vorstellen, so dieses Ganze, was man schon x-mal gesehen hat, Roboter werden, entwickeln sich kognitiv weiter, fordern ihre eigenen Rechte. Wir haben das ja schon mal gesehen, x-mal auch bei der Matrix zum Beispiel.
Mhm.
Und proben den Aufstand, verlieren dann einen Krieg, werden in so Seclusion Zones abgeschottet, die noch leben und aber das alles in einem 90er-Jahres-Setting. Also sehr so ein bisschen retro-vibig.
Mhm.
Und yo, was soll ich sagen? Also das Internet hat ja nicht so richtig viele positive Worte gefunden für den Film.
Na, ist eine breite Schere auf jeden Fall, die da offen ist bei Rotten Tomatoes.
Das stimmt. Und wie gesagt, also wenn ich sage, der teuerste Film, man munkelt $320 Millionen Budget. Das ist schon immens.
Das ist nicht wenig, ja.
Geld. Und das sieht man hier und da auch sehr wohl durchblitzen, weil natürlich die ganzen Roboter da computeranimiert sind, die ganzen Set-Extensions oder generell die Sets, alles unheimlich aufwendig. Aber auch hier wieder, deswegen hatte ich das mit Wicked schon mal so ein bisschen angesprochen, es wirkt alles sehr, sehr glatt, makellos, over the top ausgeleuchtet, teilweise ein bisschen auch zu viel des Guten. Dadurch ging gefühlt auch so ein bisschen sogar dieser teure Effekt verloren. Mhm. Und es ist natürlich audiovisuell alles sehr aufwendig, sehr ordentlich gemacht. Das ist heutzutage, glaube ich, bei so einer Produktion auch, ich sag mal, normal zu erwarten. Deswegen würde ich das jetzt
wollte ich gerade sagen, ja.
So ein Stück weit skippen wollen. Die Handlung ist überschaubar. Mhm. Also ist relativ schnell klar, was ist. Was für mich ein bisschen überraschend war, ist tatsächlich, dass die Rolle von Chris Pratt, weil er wird ja so ein bisschen, zumindest im Trailer und auch wenn man so vielleicht den Plakaten folgt, so ein bisschen als ebenbürtig zur Rolle von Millie Bobby Brown, ich sag mal, verkauft.
Ja.
Ist aber überhaupt nicht so. Es geht wirklich um sie. Sie und ihre Suche nach dem Bruder. Mhm. Er ist ein ganz klarer Sidekick.
Ah.
So, also er kriegt auch durchaus weniger Screentime entsprechend.
Okay.
Und es wirkt alles, ich weiß gar nicht, wie man es korrekt in Worte fassen kann. Also die Zutaten sind prinzipiell alle da, aber ich hatte den Eindruck, keiner hatte so wirklich Spaß an der Sache.
Oh je.
Es wirkt alles so ein Stück weit gestückelt und die Handlung, ich meine, come on, da ist ein bisschen Ready Player One dabei. Das und auch andere Dinge, ich habe ja gerade schon gesagt, auch Matrix und so diese Roboteraufstand-Nummern gab es ja nur schon das ein oder andere Mal. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn man sich bei den Referenzen bedient, sage ich mal. Mhm. Aber hin und wieder wirkt es halt doch auch ein bisschen faul und uninspiriert, ist vielleicht noch das beste Wort dazu. Und das alles könnte ich so schlucken, weil ja, es ist ein Film, der halt die große Masse ansprechen soll.
Ja.
Sag ich mal, da war mir klar, dass er jetzt das Rad nicht neu erfinden wird, auch von der Handlung nicht. Aber das Ende ist dann auch wieder so, weiß ich nicht, ob das hätte so sein müssen. Da habe ich so ein bisschen auch die Logik hinterfragt, weil sie wird dann so ein bisschen vor eine wichtige Entscheidung gestellt,
mhm,
am Ende, wo mir nicht ganz klar ist, warum sie diese Entscheidung jetzt treffen muss. Und ich will gar nicht zu sehr spoilern oder so, aber es gibt dann halt einen Aftercredit, der genau diese wichtige Entscheidung komplett wieder
revidiert.
Ja, egalisiert, revidiert.
Okay.
Das fand ich so ein bisschen gaga, muss ich gestehen.
Wegen einem möglichen Sequel oder warum?
Das ist mir eigentlich relativ egal. Weshalb, sage ich mal. Ja, klar, wegen einem möglichen Sequel vielleicht oder einer Serie oder so. Aber es führt halt auch so ein bisschen das große Finale des Films ad absurdum.
Ah ja, okay, nervig.
Ich meine, was ich noch ganz, ganz spannend fand, ist das ganze B-Cast, sage ich mal, oder das Sidecast mit coolen Stimmen von, ich sag mal, Woody Harrelson zum Beispiel, oder auch, dass Stanley Tucci den Bösen spielt.
Mhm.
Das war auch super lustig, weil er ja sonst eigentlich immer, sage ich mal, so eine gute Seele ist. Das war interessant zu sehen, macht er auch gut. Aber es ist an keiner Stelle ist irgendwie der Funken übergesprungen. Also es wirkt alles, wirkt nicht steril oder so und es ist, macht irgendwie, auch wie gesagt, auf dem Papier total viel richtig, aber ich vermisse so ein bisschen die Seele. Also es wirkt alles nur sehr, sehr zweckmäßig und deswegen war es schon ein bisschen enttäuschend für mich. Ich bin jetzt nicht so unglaublich streng wie vielleicht andere im Internet da, mhm, mit ihrem 15%. Ich kann aber auch nicht mit den 6,0, die beim IMDb aktuell stehen, leider mitgehen. Ich lande da eher bei 2,5 von 5.
Mhm.
Und sage, yo, ist wahrscheinlich wieder super erfolgreiche Nummer für Netflix, aber ist kein guter Film.
Na, vor allem 2,5, das ist ja wie beim letzten Mal schon, das ist ja wie bei Here, das Land der Vergessenen, so ein Film, so ein forgettable Film dann auch, oder?
Yes.
Leider. Und das ist
auch das.
Ja, das ist ja für 320 Millionen, wo ich auch schon gelesen habe, Netflix hätte irgendwie diese folgenden 8 Serien für das Geld weiterproduzieren können, die abgesetzt wurden. Natürlich dann schon irgendwie.
Ich glaube, kommerziell geht das für Netflix vermutlich sogar aus. So, ja, wenn man auch mal schaut, dass er ja, glaube ich, von der Einschaltquote, und darum geht's ja nun mal, ne, wie viele haben ihn gesehen, sehr, sehr erfolgreich ist. Am Ende sind wir mal ehrlich, das ist ja das, was die machen die Filme nicht, damit wir den 5 von 5 Sternen geben. Die machen die Filme, um Geld damit zu verdienen. Kann mir niemand das Gegenteil behaupten. Früher haben sie sich immer damit gerühmt, dass sie auch glauben, dass du quasi, wenn du guten Content machst, gutes Geld verdienen kannst, da sind wir doch mit diesen Netflix-Eigenproduktionen lange, lange, lange von weg.
Und dennoch, also gerade die Statistiken waren ja immer ein bisschen intransparent und sind, glaube ich, in den letzten Jahren auch wieder ein Stück weit intransparenter geworden. Aber was bedeutet das, wenn ein Film für 2 Wochen auf Platz 1 schießt? Wie viele Nutzer sind das letzten Endes umgerechnet? Neue Abonnements? Und wie schlimm ist es, wenn er nach 2 Wochen schon wieder irgendwie aus den Top 5 oder so wegrutscht?
Spannend finde ich tatsächlich, dass nach, wie ist es, The Gray Man?
Ah je.
Das ja auch von den Russos war.
Mhm.
Also so richtig dafür, dass sie ja gehandelt werden als ne, irgendwie so zweiter oder dritter erfolgreichsten Film aller Zeiten mit Endgame und natürlich auch, die, wie gesagt, die anderen Marvel-Filme von ihnen sind ja sehr, 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 sehr gut. Konnten sie diesen Erfolg so richtig mit, also ohne Marvel.
Ich wollte gerade sagen, abseits von Marvel, ja.
Nicht wiederholen und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und habe eine gewisse Skepsis, wie gut die neuen Avengers-Filme werden, wo sie ja jetzt so als Heilsbringer zurückkehren werden. Jo, schau mal. Also ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, muss ich gestehen.
Okay, bisschen ernüchtert, kann man das so sagen.
Auch das, ja. Mhm. Kann man so sagen. Von daher soll es das damit gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen einmal zu den Releases über.
Mhm. Ich wollte gerade noch ein was nur hinzufügen. Ist ja, ja auch eine Buchadaption, so gesehen, von
Korrekt.
Simon Stålenhag aus Schweden.
Ja.
War immer
ja.
super interessant. Gab es ja auch schon Tales from the Loop als Serienadaption bei Amazon Prime. Die war wesentlich gedämpfter, düsterer, schmutziger. Und ich glaube, das Originalbuch, ich habe es leider nie gelesen, diese Illustration soll ja auch wesentlich düsterer und besser vor allem sein als dieses Popcorn Millie Bobby Brown Kinospektakel, was da jetzt bei Netflix rumgeistert.
Again, der Film ist da als Crowdpleaser,
ja.
was auch okay ist, aber
ja, wahrscheinlich ja. nicht pleasend genug für die, die halt die Bücher wahrscheinlich gelesen oder konsumiert haben.
Ich weiß halt nicht genau, wer dann final die Zielgruppe sein soll. Ich glaube, für junge Kinder ist es schon fast zu düster und teilweise auch ein bisschen zu krass.
Mhm.
Aber als Erwachsener war es mir halt dann wiederum nicht genug. Und deswegen ist er so ein bisschen gefangen im Nichts, wie du schon auch sagtest. Und das spiegelt, glaube ich, dann auch meine Wertung ein bisschen wider.
Alrighty, dann sehe ich die Frage als beantwortet und mach die Rolle wieder rückwärts zu den Releases, die du gerade so schön schon angekündigt hast. Und lass uns doch mal ganz kurz gucken, was in den nächsten roundaboutisch zwei Wochen so rauskommt. Zum Beispiel ab 27.03. im Kino läuft Riff Raff an. Verbrechen ist Familiensache, deutscher Untertitel.
Mhm.
Unter anderem mit Ed Harris, aber auch Bill Murray und Pete Davidson. Die spielen so ein Gangster-Duo.
Ja.
die da irgendwie noch eine Rechnung offen haben. Und wir hatten überlegt, ob wir den Trailer in den letzten Monaten mal mitbringen und dachten aber, konnten es nicht so richtig greifen, was da eigentlich passiert.
Nö, aber ich sag trotzdem erstmal einfach yay. Also nicht für Kinobesuch, aber dann irgendwann später. Das ist, könnte auch so ein Kandidat, der sich bei Prime einfach reinschleicht sein in ein paar Monaten.
Möglich, gut möglich, ja. Ja, stimmt, ich habe es gerade vergessen zu sagen. Wir sind wieder bei Hot or Not oder Yay or Nay. Können wir auch mal wieder machen. Warum denn nicht, Alex? Dann, ich bin da eher bei Nay, weil ich fühlte mich jetzt wirklich gar nicht abgeholt, trotz des Castes. Also mal gucken. Was ist noch dabei? The End ab 27.03. Film mit Tilda Swinton und anderem George McKay. Das ist so ein Post-Apokalypse-Musical-Dingen.
Nee.
Von Joshua Oppenheimer. Sah geil aus und Musical ist so direkt wieder bei mir so. Nee. Also ich würde auch erstmal abwarten und gucken, wo der vielleicht letzten Endes mal landet zum Nachholen. Aber im Kino wahrscheinlich bin ich erstmal nicht dabei. Wer es auch schwer haben wird, würde ich behaupten, ist Y2K, neuer Film von Kyle Mooney, der zum Beispiel Brixby Bear gemacht hat. Unter anderem mit Jaden Martell und Rachel Zegler. Da geht es um ja den Y2K-Bug. Geräte, Technologie 1999, auf den Wechsel ins neue Jahrtausend, 2000 laufen plötzlich Amok und versuchen dann so Jugendliche umzubringen. Ja, auch so schwarzhumorig, also kein richtiger Slasher, keine richtige Komödie. Sah ganz nett aus. Aber ich weiß eben nicht, ob die Leute dafür ins Kino gehen.
Formuliere ja nicht so.
Auch interessant, I Like Movies, der gondelt irgendwie seit 2-3 Jahren über die Festivals. Ist so ein kleines Independent Coming of Age. Auch so ein Dramedy-Dingens. Sieht super independent, low budget aus. Sogar, ich glaube, in 4:3 oder so gefilmt. Sah aber sehr charmant aus. Könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den mal raussuchen würde. Kino müsste ich mal gucken, ob er überhaupt irgendwo läuft. Aber für mich ein Yay.
Sagt mir gerade tatsächlich ad hoc nichts. Also ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Von daher muss ich jetzt erstmal Nee sagen.
Okay.
Aufgrund von Unwissenheit.
Ja, passt. Was auch noch rauskommt, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe es mir nicht, glaube ich, richtig aufgeschrieben. Entweder 26.03. oder irgendwas in dem Dreh. Ich bin quasi einen Tag, habe ich gerade übersprungen. Das Studio auf Apple TV Plus. Es ist eine neue Serie rund um Seth Rogen und da wird letzten Endes so eine Art, ja, eigentlich ein Hollywood-Studio porträtiert mit sehr klassischen Ansätzen, die sich jetzt mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen. Und Seth Rogen leitet, glaube ich, dieses Studio irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Und man hat schon einen Trailer gesehen und sieht es auch bei IMDb. Es wird wahrscheinlich in jeder Folge dieser Serie Stars und Hollywood-Sternchen in Gastauftritten aller Couleur geben. Sehr interessant. IMDb-Rating dagegen gerade nicht so stabil, wenn man mal guckt. Es ist Apple TV Plus, Ich weiß nicht. Da gibt es noch einen Backlog, den ich eh noch nicht habe. Ich sag erstmal, nee, leider.
Ja, also du hast übrigens recht, 26.3. startet er mit 2 Episoden auf Apple TV Plus. Und ich sag auch, nee, mich hat der Trailer auch jetzt nicht so abgeholt. Ja, der hat großes Cast und so, aber nee.
Okay. Dann lass uns nochmal kurz zum 27.3. zurückkehren, nämlich auf Prime kommt Holland raus mit Nicole Kidman. Auch so ein bisschen unter dem Radar, ist so ein, ich würde mal einfach Psychothriller sagen, so was der Trailer hergegeben hat.
Das glaube ich auch. Sah erstmal cool aus. Ich meine, Kidman ist ja gute Schauspielerin. Kann sie, glaube ich, wieder vom Leder ziehen hier. Ich weiß noch nicht, ob der Trailer auch schon wieder zu viel des Guten war, um ehrlich zu sein.
Ja,
zu lang, zu viel gezeigt.
Ich habe ihn zur Hälfte irgendwie gedanklich dann auch abgebrochen. Nicole Kidman irgendwie gerade so ein bisschen in diesem Psycho-Game drin, fühlt sich da ganz wohl. Hat sich erstmal festgesetzt, genauso wie ihr Ton. Irgendwie, sie scheint auch gerade nicht zu altern. Weiß nicht, wie sie das macht. Man weiß ein bisschen, glaube ich, wie sie es macht. Aber bin auch hier gespannt. Mache ich aber yay oder nee? Weil so richtig abgeholt hat mich nicht.
Ich tendiere erstmal zu yay, ich fand es interessant.
Okay, dann sage ich nee, dann lagere ich den einfach mal bei dir ab. Ab dem 28.3. noch was von Disney Plus, da kommt, jetzt muss ich gucken, Alexander in the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip. Und das ist letzten Endes der englische Originaltitel von Schlimmer geht immer, der Road Trip. Das ist so eine Art Remake. Da gab es schon mal einen Film von 2016, der war gleichnamig, zumindest im Englischen, und ist auch so ein super krasser Disney Plus Family Kinder Film mit Eva Longoria, aber unter anderem. Also für alle, die das vielleicht jetzt reinzieht.
Nee.
Wurde hier erwähnt, aber ich sag auch erstmal nee. Auch ganz interessant, hatte ich nicht auf dem Schirm, ab 31.3. startet schon die zweite Staffel von Twisted Metal und also mit Anthony Mackie in der Hauptrolle.
Jo.
Da die erste gesehen eigentlich mal?
Nee, habe ich nicht gesehen, soll aber irgendwie besser sein als irgendwie erwartet und scheinbar haben es Leute geschaut, weil ansonsten gibt es die zweite Staffel nicht und jo. Interessant, basiert ja auf einer Computerspielserie.
Eben, IMDb-Rating irgendwie zwischen 7 und 8 oder sowas, roundaboutisch. Also Boxen.
Bin überrascht.
Ja. Würde vielleicht da mal irgendwann mal das Yay ankreuzen, um da mal reinzugucken zumindest. Ab 3.4. dann im Kino unter anderem Eden von Ron Howard, neuer Film, unter anderem Jude Law, Ana de Armas, Felicity Jones, Daniel Brühl und wer da alles mitspielt. Da geht es um so
was ist auf wahren Begebenheiten?
Ja, natürlich. Da geht es um Pioniere, die auf so eine einsame Insel auswandern.
Eine Kolonieinsel, wie auch immer.
Ja, da wird Kolonie gegründet und irgendwie finden es dann aber irgendwie alle nicht so richtig geil. Alle versuchen halt Ansprüche zu erheben auf diese Insel und dann wird es, glaube ich,
blutig
im schlimmsten Falle. Ja, also ist auch so eine Art Psycho.
Keine Ahnung. Ich fand den Trailer komisch. Ron Howard ist ja eigentlich so auch solide Bank.
Auch so ein Crowdpleaser eher. Würde ich sagen.
Mal gucken. Ja. Aber Cast ist natürlich dick. Trailer, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so.
Fand ich auch.
Mir ist nicht so gehuckt, aber an sich interessant. Von daher würde ich erstmal noch zu Yay tendieren wollen.
Ja, dann mache ich ja auch wieder den Nay als Ausgleich. Ab 3.4. noch, da kommt der Minecraft-Film. Unter anderem mit Jack Black, Jason Momoa.
Huf. Nope.
Nee, bin ich auch direkt bei Nay. Weiß ich gar nicht, wo der sich einreiht. Also was er will, klar, aber nee. Nee, vielleicht eher deine Bank, haben wir letztes Mal über den Trailer gesprochen. Der Assessment mit Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Himesh Patel.
Schon eher.
Patel. Schon eher, also eher yay.
Yep.
Auch wieder Psychothriller, zieht sich heute durch wie ein roter Faden. Und vielleicht auch noch was für dich ab 3.4. Devil May Cry, Netflix-Serie.
Ja, mal gucken, ne?
Anime.
Ja, Anime-Serie, mal gucken.
Gespielt?
Ich habe die Spiele vermutlich alle tatsächlich gespielt.
Vermutlich. Wer zählt schon mit?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den dritten, ist ja auch egal. Also ich bin einigermaßen im Bilde. Die sind ja sehr over the top inszeniert gewesen, die Spiele. Von daher muss ich mal gucken, ob die Anime-Adaption da mithalten kann. Von der Handlung her eher überschaubar. Aber ich tendiere auch mal zu yay, weil die Animationsdinger von Netflix eigentlich ja zuletzt so gerade mit Blick Richtung Castlevania schon mehr als boxsolide waren.
Das ist, glaube ich, von den gleichen Machern. Von der Castlevania-Serie, genau. Ja, und damit hier nochmal einen bunten Blumenstrauß abgeliefert an Releases. Also ich glaube, der Pile of Shame, die Watchlist, wird nicht weniger.
Wächst, genau. Hast du denn jemals Starship Troopers gesehen, Ronny?
Natürlich habe ich Starship Troopers gesehen, Alex. Was für eine hervorragende, nicht vorhandene Überleitung.
Korrekt, damit sind wir schon mitten in den News, Ronny. Denn kommerziell zwar damals nicht so mega erfolgreich, aber gefühlt mittlerweile so eine Kultvolkschaft. jede Menge Spin-offs, Filme, weitere Teile, Serien, glaube ich sogar.
Animationsserien auch.
Animationsserien, genau. Ja. Und jetzt Remake von Neil Blomkamp.
Ja, hast du super nüchtern vorgetragen. Da waren alle Infos drin. Ist immer so die Frage, Neil Blomkamp lag jetzt gefühlt so, waren lange die Hände gebunden, kein Sci-Fi mehr irgendwie oder
so. Schon so, ne? Gran Turismo, der letzte Streifen.
Gran Turismo, ich war nicht so wirklich überzeugt davon.
Nee, war okay, hat jetzt keinen Weh getan und so, aber ich vermute mal, F1 könnte uns zeigen, wie man das halt richtig macht.
Und jetzt steht im Raum, Starship Troopers neu aufzulegen. Ja. Und da muss ich direkt sagen, da sehe ich Neil Blomkamp auf jeden Fall. Also yes. Elysium, yes. Chappie, District 9.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja eigentlich sein Metier.
Ja, so gesehen. Also er kann das, glaube ich, richtig gut machen. Was ich mir vorstellen könnte, was fehlt, ist diese trashige 90er Jahre Satire-Komponente, die wir hoch damals
reingepackt. Das kannst du nicht mehr machen heute, ne? So, also diesen Film könntest du heute nicht nochmal so machen.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Das Original und
Casper Van Dien.
Der ist ja auch damals durchaus von der Romanvorlage abgewichen, der Fairness halber, muss man ja sagen. Das ist ja ein Roman aus irgendwann, ich weiß gar nicht, den 50ern oder so. Mhm. Also sehr, sehr, sehr alte Nummer. Mit auch durchaus kontroversem Inhalt hin und wieder so. Von daher weiß ich nicht, ob man es so ein bisschen strenger porträtiert. Siehe District 9 hat ja auch viel Sozialkritik drin gehabt. Vielleicht gegebenenfalls eine gewisse Relevanz, die dann da auch so, ich sag mal, Richtung 2026, 2027 durchblitzen könnte, wenn er wollte. Ich bin auch sehr gespannt, welche Richtung sie einschlagen wollen oder nicht.
Ja, bin ich auch. Ich sehe neues Material von Blomkamp immer halt gerne und bin immer interessiert. Aber wenn ich das Wort mittlerweile gar nicht mehr sagen kann, ich weiß gar nicht, müssen wir mal einen Ticker stellen, wie oft ich das heute schon in der Folge gesagt habe. Aber ja, Neil Blomkamp, for the win, bleibe gerne am Ball. Und wenn es was Neues gibt, dann bringen wir es auf jeden Fall hier wieder mit.
Ja, The Core.
Starship
Troopers. Ja, das war es auch schon mit den News tatsächlich. Relativ überschaubar, aber
passt gut ins Zeitkonzept.
Haben wir ein paar interessante Sachen vorbereitet. Die erste Geschichte hast du dann am Ende so ein bisschen mitgebracht und ich muss gestehen, in meiner Recherche dazu war ich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es nicht ein Disney Plus Streaming Titel ist, sondern das Ding tatsächlich ins Kino kommt. Wir wussten, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen in den Startlöchern steht. Wir haben einen Trailer für Freakier Friday.
Freakier Friday, ja. Und habe mich halt vor allem hier auf die Liste gepackt, weil ich doch eigentlich immer im Gedächtnis hatte, dass das irgendwie ein Stück weit deine Baustelle ist, oder nicht?
Ich war mal früher,
okay,
möglicherweise ja. So ein bisschen Team Lindsay Lohan, aber Aha. Das ist schon viele Jahre, viele OPs und viele Alkoholeskapaden her.
Okay. Das heißt aber, Freaky Friday damals, der erste Teil so gesehen, das war schon auch eine Nummer bei dir, gern gesehen?
Ja, durchaus. Ich fand das lustig, ja. Ah. Ja, ja. Ja, konnte man, glaube ich, ganz gut weggucken. War ja vom Alter passend, glaube ich. Und ich meine, ich finde es ja auch witzig, dass jetzt beide tatsächlich ja wieder mit am Start sind. Also gerade Jamie Lee Curtis scheint irgendwie Spaß zu haben, auch jetzt im Alter.
Ja.
Und macht das auch richtig gut. Jetzt haben sie da irgendwie, jetzt hat Lindsay Lohan da Töchter mitgebracht und jetzt wird einmal fröhlich da durch vier durchgewechselt. also das Konzept bleibt gleich, so ein Stück weit, aber so von der ganzen Production Value und vom Grading sah es halt für mich aus einfach wie ein Fernsehfilm.
Super, so, super krass. Der Soundtrack,
ganz ehrlich sagen, ja.
Super poppig, irgendwie kurzweilig, mal eben so ein Snack, den du reinwerfen kannst.
Genau, aber ich war echt überrascht, dass es tatsächlich eine Kinoauswertung geben soll, ne?
Da war ich auch super überrascht, weil es ist ja eine Disney-Produktion, logischerweise. Weiß nicht, haben sie den Mumm, das auch in Deutschland in die Kinos zu bringen?
Bin sehr gespannt.
Gibt es international dann Abweichungen davon? Ich fand es auch super interessant, dass man gesagt hat, ja Mensch, könnt ihr euch noch an Freaky Friday erinnern? Der lief doch damals ziemlich gut und Lindsay Lohan ist doch eine solide Nummer, also lass doch mal eine Fortsetzung machen.
Ich weiß nicht, ob sie echt drauf spekulieren, dass die Leute mittlerweile, die damals halt so mein Alter waren, jetzt halt erwachsen sind so ein Stück weit und auch Kinder haben, vielleicht sogar im ähnlichen Alter oder halt auch so im Teenie-Alter und das da so als Familienfilm auf fruchtbaren Boden fällt, so dass man quasi die nächste Generation und die Generation davor abholt. Ich weiß es nicht, ob diese Gleichung so aufgeht.
Weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht sagen. Hast du gerade ein Jahr im Kopf, wann der erste kam? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt.
Nee, habe ich nicht im Kopf, aber das soll ja mein Google-Künsten quasi nicht abgehen. Das ist 2003.
Wow, das war gekonnt. Also du hast mir nicht mal das Wort...
Schlanke 22 Jahre her.
Nicht mal das Wort übergeben und trotzdem einfach nebenbei gegoogelt. Das ist schon, wow, das ist schon
Was ist das? Meine Google-Künste oder 22
beides.
Jahre?
Beides. Ich bin gerade sprachlos. Beide Sachen haben mich gerade ein bisschen geplättet.
Nee, deswegen sage ich, ne, es könnte schon hinhauen, oder? So ein Stück weit. Ich meine, wenn du da irgendwie so 14, 15 warst, 22 Jahre später, da kann es sehr wohl sein, dass du jetzt hier irgendwie schon Teenie-Kinder auch hast, die auf dem Kopf rumtanzen. Oder zumindest welche, die alt genug sind, um Spaß an Freaky or Friday zu haben im Kino.
Ja, maybe auch das. Also vielleicht ist ja auch...
Da lohnt sich dann vielleicht die Jumbo-Packung Popcorn.
Oder es ist was, wo du heute sagst, Guilty Pleasure, schaue ich mir mal an und in 5 Jahren guckst du es mit deinem Nachwuchs zusammen nochmal.
Nope.
Okay, gut. Ist auch ein Statement. Dann lass uns doch hier nicht länger festhängen. Wir haben es gesagt, Freaky or Friday soll irgendwann roundabout 7. August, glaube ich, auch doch in Deutschland. Es gibt ein, glaube ich, deutsches Kino-Release, richtig?
Das ist deutsche Kino-Release, soweit
ich weiß. Ja, dann hat sich es doch schon erledigt. Also versuchen sie es tatsächlich hier in Deutschland auch in die großen Lichtspielhäuser
zu
kriegen.
Ja, aber wie gesagt, ob das, na, mal gucken.
Ob's denn nicht, I don't know, das müssen andere entscheiden.
Ich möchte lieber über den Teaser für The Life of Chuck sprechen noch.
Ja, da darfst du mich gerne abholen, warum genau, und was, aber ich habe eine Vermutung.
Na, es passiert, also es ist eine Stephen King-Kurzgeschichte. Also
Punkt 1, genau.
Komplett kurz, die habe ich auch, die ist schon, also der Kindle ist schon bespielt. Mhm. Also ich werde mich hier auf jeden Fall vorbereiten, bevor die Nummer startet.
Achso, du hast noch nicht gelesen?
Ich habe es noch nicht gelesen, ich bin aber dabei. Ich musste, das basiert irgendwo lose auf noch einer anderen, also die ist egal. Die Kurzgeschichte ist gesammelt in einem Buch.
Okay.
Mit anderen Kurzgeschichten und für die Hauptkurzgeschichte dieses Buches, wo auch Life of Chuck mit drin ist, musste einen anderen Roman gelesen haben und den habe ich jetzt zuerst gelesen. Das heißt, ich bin jetzt vorbereitet, um dieses nächste Buch mit den ganzen Kurzgeschichten zu lesen, um dann auch zu The Life of Chuck zu kommen. So,
du musstest vor der Kurzgeschichte einen Roman lesen, um es zu verstehen?
Eine andere Kurzgeschichte im Buch.
Ah, okay.
Genau, ich wollte aber jetzt nicht so hin und her skippen, sondern das so bündig weglesen und deswegen habe ich das so gemacht und bin aber noch dran und werde es auch schaffen vor dem Kinostart, von dem wir nur den US-Kinostart, by the way, haben, 6. Juni. Deutschen Kinostart konnte ich leider nicht finden, ärgerlich, aber wir werden sehen. Warum bin ich excited? Weil Stephen King Kurzgeschichte, yay, eigentlich schon erstmal Augenbrauen hoch, aber
das ist der neue Flanagan, Mann. Punkt 2.
Der neue Mike Flanagan. Da bin ich ja direkt all in und dann auch noch das Cast, also als dann da ist ja nur ein Teaser, die Namen eingeblendet werden, da schlackern einem schon so ein bisschen die Ohren, ne? Das könnte genauso gut mittlerweile, weiß ich nicht, Tarantino oder Scorsese sein, also der Flanagan kriegt die alle ran, ne?
Ja, lies da mal vor. Hast du gerade schon?
Ja, also Tom Hiddleston spielt hier die Hauptrolle. Wir haben noch Karen Gillian, Nick Offerman, wir haben Mark Hamill, wir haben Rahul Kohli, den und auch Katie Siegel, seine Frau, also so das Übliche. Also wenn man die Flanagan-Filmografie kennt, dann findet man die Gesichter da alle wieder irgendwie.
Wollte ich ja gerade sagen, ne? Also hier Spuk in Hill House, Bleiben Männer, was er zuletzt gemacht hat, Midnight Mass. Haus Asher, was da alles an Kuselserien auch bei Netflix so rauskam. Es ist, hat er sich schon eingeschossen.
Genau, so, und die Nummer läuft ja auch schon lief schon auf diversen Festivals und kommt da auch tatsächlich relativ gut weg. So, deswegen bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt und freue mich einfach drauf, wie das so jetzt, also wie er mal wieder das hinbekommt, Spielfilme zu verpacken, wo er jetzt zuletzt primär Serien gemacht hat, aber er kennt sich ja aus mit der Interpretation von Stephen King-Material, weil er das, Sequel zum Shining damals noch, oder damals.
Oh, gut. Stimmt, da hast du auch recht, habe ich jetzt unterschlagen. Und dadurch, dass er auf Festivals läuft, gibt es auch schon ein Rating bei IMDb und das steht gerade bei einer 7,7.
Das ist gar nicht mal so schlecht, wa?
Das ist schon ein bisschen
das
mehr als
so
Buxo.
Relativ, wollte ich gerade sagen. Deswegen freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
Finde ich gut. Dann lass uns doch noch zu was anderem kommen, wo ich mich dann auch wieder sehr drauf freue. Und zwar The Luckiest Man in America. Und obwohl, ist eigentlich auch wieder so ein Handshake, Alex, würde ich sagen, denn es spielt Walton Goggins mit, den siehst du ja sehr gerne.
Daumen hoch.
Und bei mir Daumen hoch, weil die Hauptrolle übernimmt hier, oder vielleicht so beide in den Hauptrollen, Paul Walter Hauser.
Ja.
Und da haben wir ja damals schon gesagt, den sehen wir ganz gerne.
Mhm.
Und jetzt nimmt er hier nochmal eine Hauptrolle ein. Er war in den letzten Jahren dann wieder oftmals eher so in Nebenrollen zu sehen.
Ja.
Auch so Komödien, ein bisschen schwarzhumorige Sachen. Und das hier basiert jetzt auf einer wahren Begebenheit. Und zwar gab es so einen Fall in den, jetzt krieg ich es gar nicht mehr richtig gefasst, ich glaube so in den 70er, 80er Jahren, dass ein US-Amerikaner in so einer amerikanischen Gameshow halt gelernt hat, wie die Glücksspiele da funktionieren, die Lichtspiele und wann er was drücken muss und hat dann da unglaublich viel Geld zusammen gewonnen. Und das war natürlich den Produzenten der TV-Sendung ein Dorn im Auge. Das ist wie im Casino. Wenn jemand das System geknackt hat, dann bist du halt im Worst Case fucked.
Yep.
Und ich glaube, sie wollten ihn damals auch rechtlich noch begehen oder dagegen Schritte einleiten, hat dann aber nicht geklappt, weil letzten Endes hat er ja nicht gecheatet, sondern hat einfach nur das System verstanden.
Trailer sieht audiovisuell sehr interessant aus. Also haben da, glaube ich, die Epoche gut eingefangen, finde ich.
Mega, der Trailer ist ne?
Das Einzige, was ich noch nicht so ganz greifen kann, ist, wie ernst oder auch nicht er wird. Oder ob es eher so doch ein bisschen schwarzhumorig aufgezogen wird. Das war für mich nicht so ganz zu erkennen, tatsächlich. Also wie hoch sind die Stakes sozusagen, weißt du?
Ja, um den Brückenschlag gerade nochmal zu machen, also ich habe natürlich vorhin von Richard Jewell gesprochen, dem Clint Eastwood-Film, wo der Paul Walter halt zuletzt unter anderem die Hauptrolle gespielt hat. Das war ja schon sehr, ich möchte nicht sagen düster, aber da hat er schon ordentlich einen auf den Sack bekommen und musste sich da wieder aus dem krassesten Schmutz rausarbeiten. Ist jetzt vielleicht hier nicht so der Fall, aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, aber mit dem ganzen Stil und der ganzen Verfolgung könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen sanfter erzählt wird. Mhm. Bisschen abstrakter vielleicht auch.
Gut möglich. Man sieht so hier und da noch ein paar bekannte Gesichter aufblitzen, auch im Trailer schon. Also da ist auch durchaus Star Power dahinter dem Film. Mhm. Bin auch gespannt, wie erfolgreich der wird, gerade in den USA vielleicht, wo er wahrscheinlich so die primäre Zielgruppe ist. 4. April ist auch quasi bald, sehr bald. Aber das ist halt der USA-Kinostarttermin in Deutschland, wie so oft bei so kleineren Produktionen bislang. Nix, aber auch da hätte ich gesagt, vielleicht wieder so ein Prime-Kandidat, leider.
Könnte es sein, dass er sich da wieder durch die Hintertür schleicht, genau. Wenn wir es mitkriegen am gleichen Tag, weil Amazon mal eben schnell noch eine E-Mail rausschlonzt oder plötzlich auf der Startseite sagt, ah, guckt mal hier, dann bringen wir es natürlich wieder mit. Mhm. Oder schreiben es nochmal eine Story bei Instagram.
Kann dir sagen, wer sich nicht durch die Hintertür reinschleicht?
Brad Pitt.
Der letzte Trailer, den wir mitgebracht haben, ja, wegen mir auch das, wie auch immer du es formulieren willst. Genau, wir haben nochmal F1 mitgebracht. Hatten wir, glaube ich, schon mal hier.
Wir hatten über den Teaser-Trailer gesprochen und fanden, dass der ganz gut gemacht war.
Mhm, da hat man aber nicht so wirklich viel gesehen, ne? So,
nee, da jetzt, hat man auch fast so gar nichts gehört, außer
yep. So, jetzt haben wir so einen richtigen Trailer und jede Menge schon auch Behind-the-Scenes-Zeug und tralala, werden so ein paar Informationen jetzt bekannt. Ist ja auch nicht mehr lange hin. Der 26. Juni, da kommt diese Apple-TV-Produktion, ne? Sei mal noch dazu gesagt.
Ach, das muss man ja auch noch sagen, das Apple-TV,
ins Kino und, weil wir da das Thema ja mit dem Budget hatten, der war sackenteuer, ne?
Hast du denn eine Nummer?
300.
300.000, das ist viel, ja.
Und das ist für so ein, also das ist schon ein Invest, den Apple da reinbuttert, wo sie sich, glaube ich, schon eine Menge auch erhoffen von dieser Kinoauswertung. Und ich würde mal sagen, ein Stück weit zurecht, weil, also, der letzte Film von Kosinski, Top Gun 2, das war nicht so kacke, ne? Mein Platz 1.
Nee, das sind dann auch höhere Ansprüche. Und natürlich habe ich gerade Spaß gemacht. Wir sprechen natürlich von 300 Millionen. Ich glaube, da ist das Marketing vielleicht schon maybe mit drin. IMDb sagt mindestens 250 Millionen. Ist schon nicht wenig Geld auf jeden Fall. Das muss dann schon ein bisschen performen. Deswegen auch ganz sicherlich die Kinoauswertung.
Genau, aber ich meine, es ist ja alles da wieder, ne? So wie Electric State. Also prinzipiell, wir haben den Regisseur, wir haben das Cast. Die Trailer sind brutal gut, finde ich.
Ja.
Die Story, gut, okay, keine Ahnung, ne? So, der Veteran und der Junge und sie müssen sich zusammenraufen zum Team, okay, I get it, haben wir irgendwie so oder so ähnlich alles schon mal gesehen. Aber safe. Formel 1, ja, ist safe, genau, also das Konzept gibt's aus gutem Grund. Plus Formel 1 nach wie vor super hip und attraktiv, also schafft's weiterhin auch relevant zu bleiben als Sport.
Ja.
Also sehr beliebt weiterhin und die scheinen ja hier nochmal so ein bisschen intensivere Einblicke zu kriegen, haben versucht sehr viel in Camera zu machen. Also das ist scheinbar nicht nur eine Cruise'sche Eigenschaft, sondern auch vielleicht eine Kosinski-Eigenschaft, dass er versucht halt so viel wie möglich halt in Camera da auch zu machen. Das sorgte dafür, dass da jetzt auch in diesem Trailer hier, über den wir gerade reden, meine Güte, gerade zum Finale hin, da sind Szenen, da schlackern dir die Ohren, finde ich. Weiß nicht, wie du es empfunden hast, das war schon brachial.
Ja, brachial kann man schon sagen. Ich finde es echt gut gemacht. Ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme aber auch, weil ich weiß, dass Formel 1 einen hohen Status hat. Ich habe aber immer das Gefühl, dass es eher so auf der europäischen Ebene stattfindet und die USA da ja erst so langsam gefühlt das erst so aufgenommen, akzeptiert haben. Vielleicht jetzt auch hier nochmal der Versuch, es ein bisschen populärer dadurch zu machen, Fragezeichen?
Nee, ich glaube, die sind da schon auch durchaus etabliert. Die haben jetzt auch schon seit, ich würde sagen, Jahrzehnten fast Rennen in den USA.
Das stimmt, ja, aber es ist jetzt kein NASCAR.
Nö, das jetzt nicht, aber ich glaube, das ist durchaus etabliert, ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, das sehen wir dann vielleicht auch ein bisschen, wenn er dann gelaufen ist im Kino, wie sich das Verhältnis auch ist dann vom Einspielergebnis zwischen USA und Europa. oder USA, Rest der Welt, wie auch immer.
Ja, das wären mal super interessante Zahlen. Wie gesagt, ich bin in Formel 1 nicht so drin. Ich fand da noch andere Filme in den letzten Jahren. Du fandest ja auch Ford vs. Ferrari halt super stark, weil auch nochmal den historischen Ansatz hat. Das fand ich total cool. Wir hatten zuletzt Gran Turismo, wo wir gesagt haben, das war schon super modern. Gibt's so hier, sehe ich ein paar Parallelen. Ganz vorsichtig gesagt.
Ja, d'accord, also sehe ich auch so. Und deswegen habe ich ja vorhin erwähnt, bei Gran Turismo, ich glaube, F1 zeigt dann, glaube ich, da nochmal, wo wirklich der Hammer hängt, wenn man das machen möchte. Weil ich fand gerade die Rennszenen bei Gran Turismo,
Ja, waren nicht so stark. Basierte da hingegen natürlich auf wahren Begebenheiten. War nochmal eine andere Sache als hier, wo du den coolen Brad Pitt hast, der irgendwie von Daytona kommt, da Rennen gewinnt und jetzt halt in die Formel 1 als alter Haudegen in das Team von Javier Bardem halt geht und sich dann aber irgendwie mit so einem jungen Spund in Form von Damson Idris da zusammenraufen muss. Ha, im Endeffekt muss ich leider sagen, um es ganz kurz für mich abzuschließen, im Endeffekt ist es für mich so ein typischer amerikanischer Sportfilm. Und da weiß ich nicht, ob mich das catcht, weil da bin ich eigentlich immer ein Stück weit raus.
Es sind sogar ein Stück weit, würde ich noch eins weitergehen, sehr, sehr ähnliche Elemente, die wir auch bei Top Gun 2 hatten. Der Veteran, der den Rookies zeigt, wo der Hammer hängt. Ne? So.
Ja, safe.
Also Plot, ja, so ein Stück weit überschaubar, aber hat halt funktioniert, ne? War mega erfolgreich, ich fand ihn klasse und deswegen, also rein audiovisuell bin ich super excited und wir hatten das Thema mit den 30 Euro IMAX.
da wärst du wieder wert?
Das wäre vielleicht so ein Kandidat, wo ich sage, jo, ich glaube, da kann die Leinwand fast nicht groß genug sein.
Ja.
Gut, weil das ist, glaube ich, das, wo er richtig punkten wird, audiovisuell.
Ja, bei Joseph Kosinski, wir kennen seine Filme, du hast gerade gesagt, Top Gun 2 zum Beispiel, da schlagert dir, glaube ich, schon die Ohren. Und was der Trailer auch zeigt, können wir vorstellen, dass das für dich auch gut investiertes Geld im Endeffekt
ist. Genau, von daher mal gucken. Also Kino bin ich mir also nahezu 100% sicher, dass ich ihn mir geben werde. Das ist jetzt die Frage, wie genau. Aber genau, 26. Juni ist nicht mehr so ultra lange hin und ich freue mich sehr.
Das finde ich gut. Ich freue mich für dich auch ein Stück weit mit, Alex. Ich würde dir auch gerne nochmal den Vortritt lassen, was F1 angeht. Allen anderen, die uns gerade zuhören, würde ich den Vortritt lassen, uns gerne auf den sozialen Medien zu folgen oder uns zum Beispiel mal 5 Sterne vor die Füße zu werfen auf Spotify oder halt bei iTunes, würden wir uns gerne freuen. Und damit mache ich nämlich jetzt den Sack der Sendung mal langsam zu, Alex. Das ist auch in deinem Sinne.
Absolut.
Dann folgt uns doch gerne zum Beispiel bei Instagram, wie gerade eben gesagt. Und der Alex sagt euch mal, unter welchem Handle ihr uns da finden könnt.
Insert Podcast.
Genauso funktioniert auch der gleichnamige Hashtag, wenn ihr uns erwähnen wollt, zum Beispiel.
Hashtag Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder und jede Person merken. Wie gesagt, das mit den 5 Sternen habe ich gerade schon erwähnt und damit würde ich sagen, ist Episode 209 im Kasten, Alex.
Es ist unglaublich, es war mir ein Fest. Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Und vielen Dank an dich, Ronny. Unbezahlbar, wie ich schon gesagt habe. Wir schließen, wie wir begonnen haben. Hab Dank, Glück auf, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.